Herrschaften, aufgepasst, das ist Bürgerradio und das ist hautnah und ist selbstgemacht und so interessant, fast so wie ein geiles Buch.
That's all, folks.
Kratzen.
Dahinscheiden.
Den Löffel abgeben.
Ins Gras beißen.
Über den Jordan gehen.
In die Kiste steigen.
Zu Tod und Sterben kann jeder was sagen, ob alt oder jung.
Meine Mama hat ihre Kater selber begraben. In Grüngürtel, weil der tot war.
Erzählt der dreijährige Rufen. Warum die Toten begraben werden?
Sonst stinken die. Oder die Erde stinkt.
Um Antworten sind Ruven, Miriam, Felix und Jill von der Zollstocker Kindertagesstätte für unsere Kinder Köln e.V. nie verlegen. Auch zum Thema Tod und Sterben haben sich die Knirpse ihre Gedanken gemacht. Von Tabus keine Spur, wie auch Kinderpflegerin Michaela Krupp bestätigt.
Wir sprechen mit den Kindern darüber, weil das zum Leben dazugehört. Und wenn Kinder mitbekommen, Menschen sterben oder Tiere sterben, muss man die Kinder auch darin unterstützen, dass sie dann auch mit ihrer Traurigkeit zurechtkommen.
Sie geht sogar mit den Kindern auf den Friedhof und beantwortet dort ihre Fragen, wer da liegt und wie alt die Menschen geworden sind. So richtig beeindruckt scheinen die Kinder vom Friedhof aber nicht zu sein.
Das ist so langweilig.
Und der so groß.
Weil der so groß, ne? Und so langweilig.
Wieso?
Da gibt's nichts zum Spielen. Nichts zum Essen, nichts zum Trinken. Gar nichts. Nur Häuser und Bäume. Mit Blumen
kaufen.
Und Pilzen.
Und dann kann man Blumen kaufen.
Sie erinnern sich aber daran, dass auf manchen Gräbern Kerzen stehen. Die Besucher zünden diese Kerzen an,
weil es sonst abends so dunkel ist,
weiß Jill. Haben die Kinder denn gar keine Angst vor dem Sterben?
Nein! Kein bisschen.
Da sind sie sich einig. Und Michaela Krupp fügt hinzu.
Also die Kinder, die gehen da nicht so angstvoll mit dem Tod um, ich denke mal, wie die Erwachsenen. Die gehen damit viel freier um.
Und was passiert mit den Menschen, die gestorben sind? Hier gehen die Meinungen allerdings auseinander.
Gar nichts.
Doch, die Seele geht in den Himmel, werden zum Engel, zum Geist.
Und die Engel machen Teig da oben auf dem Dach.
Ja, Teig
auf den Wolken.
Und dann backen die und dann kriegen die Toten was zu essen.
Essen die das, die Wolken auf und dann.
Rufen ist da anderer Meinung über die Engel.
Die passen auf einen auf.
Und die Miriam denkt?
Die kommen mit dem Nikolaus mit und verteilen die Geschenke.
Gertrud Landwehr hat auch einen Enkel, den 3,5-jährigen David. Ganz so bunt und fantasievoll wie die Kinder sieht die 68-jährige Oma das Leben nach dem Tod aber nicht.
Nein, ich glaube nicht an ein Weiterleben. Ich meine, vielleicht wieder erwarten, werde ich doch als Engelchen rumfliegen und als Teufelchen und rumspringen. Aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Also das ist, also entzieht sich völlig meiner Vorstellungskraft.
Angst vor dem Sterben hat Gertrud Landwehr nie gehabt. Als sie 5 Jahre alt war, hat ihr Vater ihr nämlich den Kreislauf des Lebens sehr einfühlsam und anschaulich erklärt. Sie erinnert sich.
Also die Bäume wachsen ja auch und die Blätter kommen im Frühjahr und bleiben den Sommer über. Und im Herbst und eben zum Winter über fallen sie eben wieder runter und bilden Humus für den Baum. Ja. Wenn man sie dort liegen lässt oder liegen lassen kann, ne? Und so wäre es mit dem Leben auch.
Dieses Bild hat sie sich all die Jahre bewahrt. Und so wird sie auch ihrem Enkel den Tod erklären, wenn er sie mal danach fragen sollte. Für die ältere Dame, die vom Krieg über Wirtschaftswunder und Wiedervereinigung bis heute schon viel erlebt hat, ist die Vorbereitung auf den Tod sehr wichtig. Deshalb hat sie schon jetzt geregelt, dass sie einmal anonym beerdigt werden möchte. Auch ein Totenhemd besitzt sie bereits.
Ja, ich habe mein Totenhemd bereits genäht, selbst genäht. Kurz nach der Pensionierung, also ich bin mit 60, habe ich mich pensionieren lassen. Und danach habe ich das genäht, weil man weiß ja nicht, meine Mutter ist nur 54 geworden, mein Vater 70. Wo, da ist eine Spanne, da weiß man ja nicht, wann es dann nun endlich zur Sache geht. Und meines Vaters Totenhemd war nicht fußlang. Und da habe ich gedacht, jetzt machst du dir ein fußlanges Kleid, damit da keine Schwierigkeiten entstehen können.
Aber egal, ob der Tod vor der Tür steht oder nicht, auf eines hat Gertrud Landwehr ihr Leben lang Wert gelegt.
Man sollte das in seinem eigenen Leben immer alles gleich regeln. Nicht erst warten, bis das nach dem Tode ist. Da glaube ich nicht dran, dass man das dann noch geschafft wird.
Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten.
Mit 16 sagte ich still,
Radio und das ist hautnah und ist selbst gemacht und so interessant, fast so wie ein geiles Buch.
That's all, folks.
Viele Menschen haben beruflich mit dem Tod zu tun, einige allerdings unfreiwillig. Rettungshelfer, Feuerwehrleute und Polizisten können ihre Begegnungen mit dem Tod oft nicht so einfach wegstecken.
Helfen, bergen, Leben retten. Einige Menschen haben sich zum Beruf gemacht, andere aus Notlagen zu befreien. Dabei kann es auch passieren, dass die Hilfe zu spät kommt. Der Rettungssanitäter hetzt zum Unfallort, doch das Verkehrsopfer ist schon tot. Wie verarbeiten Helfer wie Feuerwehrleute, Polizisten oder Rettungssanitäter ihre Begegnungen mit dem Tod? Werden Tote zur alltäglichen Sache oder zum alltäglichen Albtraum? Christian Josten arbeitet seit 8 Jahren im Rettungsdienst der Johanniter Unfallhilfe. In dieser Zeit hat er schon viele gestorbene Verkehrsopfer gesehen, von denen einige entsetzlich entstellt waren. Die Bilder verursachten bei ihm zwar keine Albträume, dennoch hinterlassen sie ihre Spuren.
Völlig leblos eingeklemmt saß und wirklich alles sozusagen, was im Körper zerstört werden kann, zerstört war. Blutüberströmt da saß. Dieses Bild vergisst man nicht.
Wie seine Kollegen mit dem Problem umgehen, weiß der 23-Jährige nicht genau. Das Thema Tod wird unter ihnen totgeschwiegen. Die Schwierigkeiten bleiben damit so im Dunkeln.
Es ist sehr schwierig, das wirklich bis zum Letzten herauszufinden, da leider im Rettungsdienst die Forderung zu sein scheint, was ich gar nicht für realistisch halte, dass man eine harte Schale haben muss, dass man sich sehr hart geben muss.
Rettungshelfer sind eine harte Truppe, die so leicht nichts umhauen kann. Dieses Bild wurde Christian Josten auch vermittelt, als er seine Ausbildung vor 8 Jahren begann. Damals hat ein Pfarrer einmal kurz über das Thema Tod referiert. Das war schon alles. Doch es tut sich mittlerweile was. Seit einem Jahr ist bei der Berufsfeuerwehr ein Seelsorger eingestellt. Er hilft den Helfern, Extremsituationen wie etwa das Kölner Geiseldrama zu verarbeiten. Der Rettungsdienst bedeutet für Christian Josten mehr, als nur den Opfern zu helfen. Bei einem Todesfall kümmert er sich auch um die Angehörigen. Josten hat sich zwar im Laufe der Jahre eine Art inneren Schutzwall aufgebaut, damit ihm die Ereignisse persönlich nicht so sehr betroffen machen.
Das heißt aber nicht, dass man sich nicht die Sensibilität gegenüber den Angehörigen bewahren muss und auch das Mitgefühl. Aber es geht um Mitgefühl und nicht um Mitleiden. Wenn wir mitleiden würden, könnten wir den Job nicht machen. Wenn man bei jedem Toten, den man hat, mitleiden würde im eigentlichen Sinne, wäre man für den restlichen Tag nicht mehr einsatzfähig.
Diese Balance zwischen Mitgefühl und Mitleid zu halten, ist natürlich extrem schwierig, aber es lohnt sich. Denn der Beistand für die Angehörigen durch Rettungshelfer direkt am Unfallort kann den Hinterbliebenen nach Josts Erfahrungen manchmal sogar einen Krankenhausaufenthalt ersparen. Mit den Problemen der Helfer beschäftigt sich Dr. Christoph Palke. Er ist Regierungsmedizinaldirektor bei der Bereitschaftspolizei Nordrhein-Westfalen und kennt die Schwierigkeiten der Beamten, die mit dem Tod konfrontiert wurden.
Sind also Momente der vermehrten Erregbarkeit, Schlafstörungen, Aufregung, Unruhe, Albträume etc. Das, was wir als normale Menschen eben auch erleben, erlebt auch der normale Mensch Polizeibeamter.
Die Beamten werden mit dem Problem nicht allein gelassen. Musste etwa ein Polizist gar schießen, so erfahren das Dr. Palke und seine Kollegen. Sie sprechen den betroffenen Beamten dann direkt an und klären ihn zum Beispiel über mögliche Symptome auf. Die Vorgesetzten werden darüber hinaus informiert, dass sich der Polizist verändern kann. Palke setzt bei der Abarbeitung dieser Traumen auch auf die Kollegen des betroffenen Beamten.
Die kollegiale Zusammenarbeit von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten hat eine ganz große Funktion in der Aufarbeitung von solchen Traumen und sollte wirklich nicht außer Acht gelassen werden. Dennoch ist sicherlich eine flächendeckende, ja, psychologische, wie auch immer man sie nennen mag, Begleitung sinnvoll und auch notwendig. In anderen Ländern ist das oft schon so.
Oft werden psychische Probleme aber nicht direkt von einem einzigen Ereignis verursacht.
Viel schlimmer sind die Fälle, bei denen man im Grunde erst nach Jahren merkt, also Altlasten, wenn man das so nennen will, dass psychische Belastungen aufgetreten sind, die nicht abgearbeitet worden sind. Äußern sich dann eben oft auch in Symptomen, die dann gar nicht mehr mit dem Ereignis in Verbindung zu bringen sind.
Die Konfrontation der Beamten mit dem Tod ist bei der Polizei mittlerweile ein Thema. Nach Palkes Einschätzung sind die betroffenen Stellen für das Problem sensibilisiert. Aber er sieht noch viel Handlungsbedarf.
Es gibt natürlich noch Defizite. Es darf auf keinen Fall der Eindruck entstehen, dass mit einer einzigen Maßnahme, die sicherlich schon einiges bewegt hat, alles geschafft ist. Die Fälle, die langzeitige Belastungen hervorrufen, jetzt nicht nur durch Schusswaffengebräuch, sondern auch durch andere Belastungen. Also die Todesfallermittler, die 20 Jahre lang im Dienst sind und nach 15 Jahren merken, dass sie bestimmte Dinge nicht mehr verkraften. Erleiden natürlich auch chronische Belastungen. Die sind systematisch noch gar nicht angegriffen worden.
Wird das Thema Tod verdrängt, werden die Helfer und Retter mit ihren Problemen allein gelassen. Sie brauchen aber dabei Hilfe, damit sie weiterhin anderen helfen können.
Ein Inbegriff für Pietät sind die Menschen, die mit dem Tod ihr Geld verdienen. Doch so traurig geht es im Bestattungsgewerbe gar nicht zu. Sogar der Prinz im diesjährigen Kölner Dreigestirn ist Bestatter. Wie die Arbeit mit den Leichen aussieht, erzählt ein Beerdigungsunternehmer aus Zollstock.
Rund 900.000 Menschen kommen in Deutschland jährlich unter die Erde. Den Weg zur endgültigen Ruhestätte ebnen Bestattungsunternehmen. Die meisten von ihnen sind Familienbetriebe. Der Tod bringt ihnen 3 bis 4 Milliarden Umsatz im Jahr. Jürgen Darius vom Bestattungsunternehmen Pütz aus Zollstock ist einer von ca. 3.500 Bestattern in Deutschland. Zusammen mit seinen 2 Mitarbeitern organisiert er jährlich knapp 250 Beerdigungen. Dabei geht es meist ganz konventionell zu. Nur jeder 5. möchte verbrannt werden. Alle anderen wollen eine normale Erdbestattung.
Was nur sehr stark zunimmt, sind die anonymen Bestattungen. Leider, denn das ist eigentlich eine Bestattungsform, die meistens durch ältere Leute gewünscht wird und die eigentlich keine Bestattungskultur mehr beinhaltet.
Mit dem Tod umgehen ist für viele eine heikle Sache. Oft wird das Thema tabuisiert. Doch was ist eigentlich zu tun, wenn man die Oma tot im Schaukelstuhl findet?
Erstmal den Schaukelstuhl anhalten, falls sie noch wippen sollte. Aber erstmal den Arzt anrufen, dass der Totenschein ausgestellt wird. Und dann sehen, ob die räumlichen Verhältnisse so sind, dass man vielleicht die Oma noch etwas im Haus oder in der Wohnung behalten kann. Oft ist es so, dass der Verstorbene sofort abgeholt werden soll, so praktisch wie eine Entsorgung. Und das finde ich also nicht mehr so sehr schön. Also dann jemand, mit dem man so lange gelebt hat vielleicht, der dann praktisch direkt aus dem Haus soll, nur weil er tot ist. Ne? Also.
Der Tod im eigenen Haus wird verdrängt. Schön hergerichtet wird der Verstorbene dann wieder salonfähig. Abschied nehmen viele Angehörige nicht zu Hause, sondern in den unpersönlichen Räumen der Bestattungsunternehmer. Die kümmern sich auch um das richtige Outfit des Verstorbenen.
Man zieht ihm Sachen an, entweder eigene Sachen, Kleid oder Anzug oder eben ein Totenhemd. Dann kommt dazu zu der Sargausstattung. Der Sarg ist in der Regel komplett. Da ist eine Matratze drin, wo der Tote drauf gebettet wird. Dann wird er noch zugedeckt und bekommt ein Kissen unter den Kopf. Kosmetische Behandlungen wird eigentlich selten gefordert. Wir haben zurzeit noch keine amerikanischen Verhältnisse, dass der Verstorbene unter Umständen im Tod besser aussieht als zu Lebzeiten.
Freunde und Verwandte können dann die Leiche ein letztes Mal sehen.
Wir haben einen Aufbahrungsraum, der auch eigentlich schon stark frequentiert wird, weil die Angehörigen gerne Abschied nehmen wollen. Und zwar wollen Sie sehen, dass der Verstorbene eigentlich in einem guten Zustand, meist mit entspannten Gesichtszügen liegt, praktisch schläft. Viele haben dann ein gutes Gefühl in ihrer Trauerbewältigung.
Und die finanzielle Seite? Aus dem Leben zu scheiden ist gar nicht so billig. Die einfachste Feuerbestattung ohne Trauerfeier kostet inklusive der städtischen Gebühren 2.000 Mark. Teurer wird es mit Eichensarg und Reihengrab. Eine solche Beerdigung ist erst für rund 3.500 Mark zu haben. Wird ein Grab gekauft, muss die Familie nochmal 3.000 Mark drauflegen. Bei Jürgen Darius kann man zwischen 30 verschiedenen Sargmodellen wählen. Während manche seiner Kollegen ihre Kunden im Katalog blättern lassen, darf man die Särge im Bestattungsunternehmen Pütz sogar anfassen. In einer kleinen Ausstellungshalle kann man den soliden Eichensarg mit den Goldgriffen oder das aerodynamische, am Fußende schmal werdende Modell mit dem Kreuz auf dem Deckel genauer betrachten. Ob edle Luxushölzer oder einfache Kiefer, über die letzte Ausstattung entscheidet der Geldbeutel.
Nur der Trend geht eigentlich dahin, dass man sagt, wir nehmen nur Kiefernsarge, ist billiger. Es gibt dann die ganz einfachen, unbehandelten Särge in Kiefernholz, die eigentlich für Verbrennungen bestimmt sind. Die haben dann keine Griffe, sind praktisch nur der rohe Kiefernsarg. Dann gibt es einfache Kiefernsärge, Modell praktisch Sozialsarg. Das ist der Sarg, der auch vom Sozialamt bezahlt wird. Und dann gibt es Kiefernsärge mit Schnitzung oder mit 6 oder mit 8 Griffen. Also, und dann kommen die Eichensärge, Mahagonisärge, Nussbaum. Sie können praktisch in allen Holzarten auch Särge haben.
Eigentlich sehen sich die Särge bei Jürgen Darius alle recht ähnlich. Das müsste nicht so sein. Der Bestattungsunternehmer hat da ein paar Ideen.
Leider sind die Angehörigen noch sehr konservativ, was jetzt die Oberfläche selbst angeht. Man könnte zum Beispiel eine Oberfläche selbst bemalen. Man könnte irgendwelche, ich will nicht sagen Rallye-Streifen, aber so in der Art, dass man den Sarg, der ja nur für einen traurigen Anlass gebraucht wird, vielleicht etwas freundlicher aussehen lässt. Dazu müssten aber auch die Angehörigen bereit sein, so ein Wagnis einzugehen.
Friedhöfe kennt jeder, meist als Trauerstätte. Doch für einige Menschen ist der Ort der Stille auch ein Arbeitsplatz.
Ob Flaneur, Trauernder oder Arbeiter, der Südfriedhof in Zollstock hat viele Gesichter. Über 60.000 Gräber reihen sich unter Büschen oder Bäumen aneinander. Die geheimnisvolle Totenstadt erstreckt sich über 75 Hektar und nimmt alljährlich neue Bewohner auf. Denn über 1.000 Verstorbene werden heute pro Jahr auf dem Südfriedhof beigesetzt. In Gruften, Reihengräbern oder auf Urnenfeldern finden die Verstorbenen ihre letzte Ruhe. 1,5 Quadratmeter Erde bergen die sterblichen Überreste der Toten in einem Reihengrab. Doch der Südfriedhof ist nicht nur Totenstadt, sondern auch Ort der Begegnung und des Gesprächs. Viele Angehörige haben beim ersten Gang über den Friedhof gemischte Gefühle. Daniela Osthaus, Meisterin des Südfriedhofs, ist oft Ansprechpartnerin für die Trauernden, die ein Grab auswählen.
Vielleicht liegt das an meiner Art. Ich signalisiere einfach die Bereitschaft, dass man mit mir reden kann, wenn man möchte. Und ich halte das eigentlich auch für wichtig, weil das ist eine ganz große Entscheidung, die viele Leute da halt für sich treffen. Zum Beispiel, wo sie eine Grabstelle wählen und wo sie eben auch für sich ja letztendlich die Grabstelle mit auswählen.
Die 33-jährige Baumschulistin koordiniert seit über einem Jahr die Arbeit der Gärtner und Totengräber auf dem Südfriedhof. Daniela Osthaus ist verantwortlich für die Pflege der Gartenanlage, den Verkauf von Gräbern und die Koordination der Arbeit der 44 Angestellten. Trotz des täglichen Umgangs mit dem Tod gibt es für Daniela Osthaus Momente, in denen die Routine nicht weiterhilft. Dann kommt es darauf an, Mensch zu sein und mitzufühlen.
Ich bin eigentlich der Ansicht, dass es mich noch nicht ereilt hat, dass ich Routine habe irgendwie. Weil ich habe also auch schon Fälle gehabt, wo Leute so geweint haben und dann laufen mir auch die Tränen, weil ich denke, das bleibt nicht aus, weil das ist halt eine Sache, wenn man etwas sensibel ist, dann bleibt das eigentlich nicht aus, glaube ich einfach schon.
Die Seelsorgearbeit hat zwar nur wenig mit dem erlernten Gärtnerberuf von Daniela Osthaus zu tun, dafür kann sie weitgehend frei entscheiden, was zu tun ist, und sie ist nicht an ein Büro gefesselt. Das selbstständige Arbeiten reizt inzwischen auch Theodor Engels. Der Trauenhallenwart arbeitet seit 16 Jahren auf dem Südfriedhof. Angefangen hat der heute 46-Jährige mit der Kontrolle der Gräber vor den Bestattungen.
Meine Aufgabe war eben das, morgens rausfahren, da hatten wir extra so ein Wägelchen und da war dann eine Leiter drauf, da fuhr ich dann raus zu den Gräbern, die an dem Tag beerdigt wurden. Und die Löcher, die wurden dann von mir nochmal kontrolliert, ob alles richtig, die Auflage, alles richtig eingebaut, alles richtig liegt, ob das Loch richtig ausgeschält ist. Und dann musste ich dann hier und da nochmal in den Löcher reinspringen, mit dem Spaten noch was beihauen, dass der Sarg eben reinpasste. Und das war eben dann für mich die erste Zeit doch ein gummiges Gefühl gewesen, weil man hatte vorher damit nichts zu tun und plötzlich steht man dann in so einem Grab drin, es war vielleicht noch dämmerig und man steht ganz alleine da, weit und breit ist keiner und da kriegte man doch schon irgendwie ein ungutes Gefühl.
Heute ist die Arbeit auf dem städtischen Friedhof für Theodor Engels Routine. Punkt 7 Uhr beginnt er, die in der vergangenen Nacht neu hinzugekommenen Särge in der Leichenhalle zu registrieren. In den 7 gekachelten Kühlzellen der Leichenhalle werden die Toten bis zur Beisetzung in Särgen verwahrt. Der moderne Bau wurde vor 83 Jahren errichtet und vereinte Leichen- und Trauerhalle miteinander. Doch der Glanz der Trauerhalle ist inzwischen verblasst. Eine dicke Farbschicht verdeckt die früher blau gestrichene Decke und die goldenen Sterne. Der Stadtkonservator Dr. Ralf Beiner hofft, dass es gelingt, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Denn in 6 Jahren feiert der Südfriedhof Geburtstag. Im Jahr 1901 waren die Bauarbeiten am neuromanisch gestalteten Friedhof beendet. Der monumentale Eingangsbereich rundete das Friedhofsensemble des Gartendirektors Anton Kowalek ab. Die moderne Ruhestätte sollte damals den Melatenfriedhof entlasten. Denn im 19. Jahrhundert verzehnfachte sich die Zahl der Einwohner Kölns. Der Melatenfriedhof war für all die Verstorbenen zu klein. Zollstock bot ein ideales Umfeld für einen neuen Friedhof. Billige Grundstücke und kaum Wohnbebauung gaben den Ausschlag. Denn die noch heute gültige französische Bestattungsordnung aus dem Jahr 1804 schreibt vor, dass innerhalb bewohnter Gebiete nicht mehr bestattet werden darf. Also entstand am Rand des preußischen Befestigungsgürtels ein neuer Großfriedhof, der heute allerdings wieder mitten in Köln liegt.
My life is a house. You crawl through the window, slip across the floor and into the reception room. You enter the place of endless persuasion, like a knock on the door when there's 10 or more things to do. Who is that calling? You, my companion. Run to the water on a burning beach, and it brings me relief. Pass through the walls to find my intentions. Circle round in a strange hypnotic state. I look into space, there is no connection. A million points of light in a conversation I can't face. Cast me off one day to use my inhibition. Sit like a lapdog on a matron's knee, where the mirror's on your face. Up the house, stumbled in sideways. The lights went on and everybody screamed surprise. The savage review, it left me gasping, but it warms my heart to see that you can do it too.
Mexikaner feiern eine Party mit Musik, Tanz und gutem Essen. Für Moslems ist die Beerdigung ein stilles, familiäres Ereignis. Der Umgang mit Trauer und Tod sagt viel über kulturelle Unterschiede aus. Der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln. Auf grünen Auen lässt er mich lagern, an Wasser mit Ruheplätzen führt er mich. Labsal spendet er mir, er leitet mich auf rechter Bahn um seines Namens willen. Auch wenn ich wandern muss in finsterer Schlucht, ich fürchte doch kein Unheil, denn du bist bei mir.
Beerdigungen gleichen sich. Kränze, Sargträger in schwarzen Anzügen, Orgelmusik, Gebete am offenen Grab und ein Pfarrer, der einen Psalm spricht. Doch was früher eine Chance war, von Toten Abschied zu nehmen, ist in vielen Fällen einer reinen Abfertigung ähnlich geworden. 15 Minuten sind auf Kölner Friedhöfen für eine Totenfeier vorgesehen. Anschließend steht die nächste Trauergemeinde schon vor der Tür. Auch beim Abtransport des Leichnams aus der Wohnung lassen sich immer weniger Menschen Zeit. Mit dieser Hektik im Umgang mit Abschied und Tod wollte sich der ehemalige evangelische Pfarrer Rüdiger Reitz nicht länger abfinden.
Wir waren enttäuscht von der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft mit solchen Abschiedssituationen, Bestattungen umgeht. Heute möchte man ja überhaupt mit allem, was die Leiche und mit den Toten und so weiter zu tun hat, möglichst ganz schnell zurechtkommen. Man möchte gern, dass der Tote von zu Hause sofort nach dem Ableben aus der Wohnung gebracht wird. Man möchte also mit dem Toten so weit wie möglich nichts mehr zu tun haben. Man möchte sich auch teilweise gar nicht mehr an ihn erinnern.
Reitz will an diesem Umgang mit dem Tod etwas ändern. Deshalb gründete er 1991 gemeinsam mit Freunden die Genossenschaft Begleitung. Begleitung bietet neben einem kompletten Bestattungsdienst auch Gesprächskreise und Seminare zum Thema Sterben und Tod an. Zwei Psychologinnen schulen Menschen, die sterbende Angehörige und Freunde betreuen wollen. Begleitung will so auf den Abschied vorbereiten und zu einem bewussten und persönlichen Umgang mit dem Tod ermutigen. Diese Art, den Tod anderer Menschen mitzuerleben, ist jedoch vielen fremd geworden.
Ich kann niemanden eigentlich einen Vorwurf machen in unserer Gesellschaft, wenn er sich mit diesen Fragen gar nicht einlassen will. Unser Zivilisationsmodell ist ausgerichtet auf Jugendlichkeit, auf das Beschweigen all dessen, was mit Vergänglichkeit, mit Endlichkeit zu tun hat.
Dieses Verdrängen von Trauer und Schmerz kann jedoch psychisch und körperlich krank machen. Deshalb versucht Reitz, vergessene Trauerriten wiederzubeleben, die den Menschen helfen, ihre Trauer auszudrücken. Ein Vorschlag ist, den Leichnam in der eigenen Wohnung aufzubahren und Freunde und Verwandte zum Abschied einzuladen.
Ich weiß nicht, ob Sie schon mal neben einem Toten gesessen haben, längere Zeit. Es ist ein ganz spannendes Phänomen, wenn Sie so 3 oder 4 Tage vor der Bestattung immer wieder mal an jedem Tag neu die Möglichkeit haben, einen Toten anzusehen. Er verändert sich. Und Sie sehen ganz langsam, wie er von Ihnen geht. Und dieses auch ansehen zu können, dass hier ein Abschied stattfindet, das haben Sie gewöhnlicherweise gar nicht mehr heute. Wenn die Särge gleich geschlossen werden und in die Trauerhallen irgendwo in so eine Kühlzelle reinkommen, basta.
Reitz rät den Angehörigen, die Trauerfeier selbst zu gestalten, Musik auszuwählen und den Raum zu schmücken. Die Liste der Vorschläge ist noch länger. Doch viele Trauerformen lassen sich schon deshalb nicht durchführen, weil der Umgang mit Toten stark reglementiert ist. Besonders für Moslems sind Teile der Friedhofsordnung ein großes Problem. Der Islam geht von der Unantastbarkeit der Grabesruhe aus. Doch die Ruhezeiten für ein normales Reihengrab sind in Köln auf 20 Jahre beschränkt. Danach wird das Grab geräumt und ein anderer Toter wird dort bestattet. Für Moslems ein unvorstellbarer Gedanke. Hinzu kommt, dass einige islamische Bestattungsriten auf deutschen Friedhöfen nur schwer zu verwirklichen sind. Moslems sind angehalten, den Sarg selbst zur Bestattung zu tragen und auch das Grab selbst auszuheben. Beides ist nicht erlaubt. Auch für die rituelle Waschung des Leichnams fehlen auf vielen Friedhöfen die nötigen Räume. Der Aachener Islamforscher Salim Abdullah schlägt deshalb vor, zumindest auf einigen Friedhöfen einfache Zusatzräume aus Holz zu errichten. Abdullah schreibt dazu:
Eine solche Friedhofsmoschee müsste zwei Räume umfassen. Einen, um die Toten ordnungsgemäß zu waschen, und einen zweiten, in dem die Leiche aufgebahrt werden kann und die Totengebete gesprochen werden. Dies müssen keine kostspieligen Bauten sein. Außerdem würden die Moslems jederzeit bereit sein, die Finanzierung zu übernehmen, wenn sie nur Gelegenheit dazu hätten.
Wer vom Sensenmann geholt wird, ist von den irdischen Sorgen schon mal erlöst. Dafür aber muss die Umwelt mit den Hinterlassenschaften des Verblichenen kämpfen. Der menschliche Körper kann nämlich eine Menge Schadstoffe enthalten. Und die werden bei der Entsorgung Verstorbener, also bei der Erd- oder Feuerbestattung, zum Problem.
Wen das Zeitliche gesegnet hat, der kann für die Umwelt zum Problem werden. Denn im Laufe des Lebens sammelt sich im menschlichen Körper ein buntes Gemisch von organischen und anorganischen Stoffen. Wird der Leichnam nun verbrannt oder beerdigt, können Giftstoffe in die Luft oder in den Boden gelangen. Besonders die Einäscherung im Krematorium kann zur Umweltkeule werden. Amalgamzahnfüllungen, Herzschrittmacher, Prothesen oder künstliche Gelenke sorgen für dicke Luft. Reinhard Muck, der stellvertretende Leiter des Kölner Grünflächenamtes.
Schwefeldioxid, dann haben wir Stickstoffdioxid, Cadmium, also Schwermetalle, Quecksilber, das ist alles in den Gasen und auch in den Stäuben enthalten.
Kein Friede für die Asche also, denn diese Stoffe dürfen nicht in die Luft geblasen werden. Die Bundesemissionsschutzverordnung verbietet es. Cadmium und Konsorten sollen also im Schornstein stecken bleiben. Amtmann Muck?
Die versuchen wir natürlich weitgehend durch Filteranlagen zurückzuhalten.
Problem: Die Filter des Kölner Krematoriums stammen aus dem Jahr 1984 und haben mit den heute gültigen Grenzwerten ihre liebe Not. Zudem ziehen immer mehr Menschen die Verbrennung der Vergruftung vor. Muck muss deshalb zugeben:
Es ist natürlich heute durch die fortgeschrittenen Umweltschutzbestimmungen leider so, dass die Werte nun nicht mehr eingehalten werden.
Das soll sich bald ändern. Die Stadt plant, den Kölner Ofen für 5,7 Millionen Mark mit moderner Filtertechnik auszurüsten. Trotzdem rümpfen die Nachbarn des Krematoriums mitunter die Nase.
Wir haben schon mal bestimmte Wetterlagen. Da kommt es in der Tat zu Geruchsbelästigungen für die Anwohner, die dann unterschiedlich stark sind, je nach Windrichtung. Die halten aber in der Regel allenfalls stundenweise an.
Weit weniger problematisch ist hingegen die Erdbestattung im profanen Holzsarg. Zwar sickern aus jedem Leichnam mit der Zeit rund 40 Liter Flüssigkeit ins Erdreich. Doch diese, in Fachkreisen sogenannte Ahnenbrühe, kann Boden und Trinkwasser nichts anhaben. Das sagt zumindest Reinhard Muck vom Grünflächenamt.
Wir haben 1988 ein Gutachten in Köln erstellen lassen bei zwei Friedhöfen, die in einem Einzugsbereich eines Wasserwerkes liegen. Da ist also wirklich ausdrücklich festgestellt, keine Beeinträchtigung des Grundwassers durch die Verwesungsprozesse.
Als gefahrlos für den Boden schätzt auch Guido Sticht die Stoffe ein, die Verstorbene mit ins Grab nehmen. Er ist Toxikologe beim Institut für Rechtsmedizin der Kölner Universität.
Das sind ja Konzentrationen, die aus der Umwelt stammen und die wieder durch die Zersetzung freigesetzt werden, also nicht in höheren Konzentrationen, als sie in der Umwelt auch schon vorhanden sind.
Auch Rückstände von den Medikamenten im menschlichen Körper, beispielsweise in der Leber, verkraftet der Boden todsicher, glaubt Sticht.
Medikamente würden auch bei den Fäulnisprozessen in einer gewissen Zeit abgebaut und es zu einer Anreicherung sollte es dadurch nicht kommen. Außerdem verteilt sich das ja auf eine sehr große Fläche und also sehe ich keine Probleme.
Bleibt der Sarkophag, in dem der Tote auf seine letzte Reise geht. Er kann eine Menge Stoffe enthalten, die dem Friedhofsgrundwasser den Garaus machen können. Siegfried von Laufenberg ist Geschäftsführer des Bundesverbandes der Sargindustrie in Bonn.
Das eine sind Holzschutzmittel, das andere sind halogenorganische oder schwermetallhaltige Stoffe.
Wer auch nach seinem Ableben nicht zum Umweltteufel werden will, sollte sich deshalb in einem Sarg bestatten lassen, der das sogenannte Vollholzzeichen trägt. Das ist das verbandseigene Gütesiegel, das einen umweltverträglichen Sarg garantiert. Von Laufenberg?
Särge, die das BVSI-Vollholzzeichen, das auch Warenzeichen rechtlich geschützt ist, tragen, sind also unter Umweltgesichtspunkten unbedenklich und das gilt sowohl im Hinblick auf die Feuer als auch im Hinblick auf die Erdbestattung.
Das war's zum Thema Sterben in Köln. An dieser Sendung wirkten mit Holger Arlich,
Carsten Brönstrup,
Petra Geschwandner-Andres,
Johannes Haller,
Antje Kohlrich
und Stefan Ruhkamp
von der Kölner Schule sowie Christine Werner vom Freien Lokalrundfunk Köln.